Wir wollen blicken auf den europäischen Fußball der Männer und sprechen heute über die Premier League, die Serie A, die Ligue 1 und La Liga. Das tun wir mit Nils Kern, Uli Hebel, Mario Rieker und Alexi Menüsch jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Cristiano, che golazo! Gol! Kevin De Bruyne! Wow,
der Blick auf andere Ligen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen an eine fast ebenso große Runde hier. Guten Morgen, ihr vier. Ihr sagt jetzt einfach einmal gesammelt guten Morgen. Da sparen wir gleich mal Zeit an. Guten Morgen.
Morgen.
Ganz fantastisch. Ich liebe diese morgendlichen Zusammenknüpfe. Kurz, Hand hoch. Wer hat gestern Abend noch arbeiten müssen? Bei Mario weiß ich's, bei Neil weiß ich alle. Uli, du nicht?
Nee, ich nicht. Also Nein. Ich habe zwar trotzdem ein bisschen was gemacht, aber...
Ja, ja, gut, klar. Das ist ja eh logisch. Ja, verrückt. Stark, stark. Und dennoch treffen wir uns alle hier an einem Feiertag. Ganz herzlichen Dank an euch alle und schön auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr hier seid und dass es so gutes Feedback zur letzten Ausgabe gab. Wir wollen direkt reinstarten in die neue und nachdem wir Alexi schon so lange nicht mehr gehört haben, würde ich sagen, Alexi, fang du doch gerne mit deinem Thema an. Du wirst uns heute was über die AS Monaco erzählen. Was gibt's denn da zu berichten?
Ja, hätte ich lieber gemacht mit einem Sieg in Zagreb, aber... Ich glaube nur ein 2-2 gestern nach 0-2 Rückstand. Trotzdem sieht es gut aus für die AS Monaco.
Man mit hat gelb-roter Gefühl, Karte für Nenad Bjelica als neuen Zagreb-Trainer. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Ja. Verrückt.
Aber gegen ihn, also mal 2 Punkte zu verlieren, tut schon weh. Mhm. Man hat schon das Gefühl nach 6 Spieltagen in der Liga einfach, dass Monaco womöglich die einzige Mannschaft ist, die Paris Saint-Germain entthronen kann. Mhm. Natürlich hat PSG halt und Mbappé, Neymar und Messi anderes Gesicht. Und die haben einen Trainer, der vielleicht der arroganteste Trainer aller Zeiten ist und der mittlerweile richtig Probleme bekommt bei PSG sportlich, auch mit den Medien, weil er sie wirklich respektlos behandelt und das könnte für ihn zum Eigentor führen, Klammer zu, so dass davon Monaco profitieren könnte. Die Frage ist halt, ob Monaco Champions League und Ligue 1 mixen kann, ob man mit beiden Wettbewerben gut umgehen kann. Bisher sieht es nicht schlecht aus. Monaco hat 4 Punkte in der Champions League. Vom Restprogramm her müsste es reichen für den Playoffs im Februar. Und in der Ligue 1, wie gesagt, hat man schon das Gefühl, wenn man sich auch die Breite des Kaders anschaut, mit einem relativ starken Bundesliga-Akzent, mit Zakaria, mit Embolo, natürlich auch Thilo Kehrer, der wieder erstarkte, mittlerweile Vizekapitän, also die Hüte als Trainer, dass diese Mannschaft qualitativ und quantitativ ja auch besser besetzt ist als Olympique Lyon ist oder Olympique de Marseille. Insofern Paris Saint-Germain wirklich nicht nur ärgern könnte, aber sogar Meister werden könnte am Ende der Saison.
Ist ja auch 1 von 3 ungeschlagenen Teams noch in der Ligue 1. Also PSG ist dabei, Lens ist dabei noch zu nennen, aber die haben 4 Mal schon unentschieden gespielt, deswegen haben die wesentlich weniger Punkte. Jetzt ist es ja nicht die erste Saison von Adi Hütter. Gibt es denn eine Entwicklung bei ihm zu sehen oder hat er Monaco immer mehr zu seinem Team gemacht?
Ja, er hatte schon Schwierigkeiten vor genau einem Jahr, als es nicht richtig lief. Und man muss nicht vergessen, Max, dass offiziell heißt es, dass die AS Monaco zum Verkauf steht. Man weiß aber nicht, wie die Verhandlungen stehen, ob es überhaupt noch Verhandlungen gibt zwischen dem russischen Milliardär Ribolovlev und wohl ein saudi-arabisches Unternehmen. Man hört gar nichts mehr, weil in Monaco ist alles diskret. Da kommt einfach nichts raus. Man ist nicht an derselben Straße, man ist am Fürstentum und da kommt einfach nichts raus. Egal ob Transfergerüchte oder jetzt, wenn es um die Zukunft des Vereins geht. Und wenn morgen ein saudi-arabisches Konzern kommt und Monaco kauft, dann kann Adi Hütter nächste Woche schon kein Trainer mehr sein. Hm. So einfach ist es. Aber man hat schon das Gefühl, dass schon relativ viel Bescheidenheit, aber auch Coolness herrscht in dem Verein. Er hat es schon geschafft, der Österreicher eine homogene Einheit zu schaffen, also zu bilden, weil du hast schon viele Charaktere in dieser Truppe, aber die folgen ihm. Ja? Und das ist schon eine Aufgabe. Monaco ist nicht so ein einfaches Pflaster, weil du hast keinen Druck. kaum Medien, 5.000 Zuschauer im Durchschnitt und davon immer 3.000, 4.000 Gästefans, so dass es schon auch zum Eigentor führen kann, weil wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann ist der Eigentümer nicht weit weg und auch Fürst Albert, der größte Fan der Monegassen. Und dann können die auch sehr schnell konsequent werden. Aber Hütter bis jetzt hat richtig gut geschafft, nicht nur rein ergebnistechnisch, sondern auch von der Spielweise. Man sieht schon eine attraktive Spielweise. Ich schaue sehr gerne die Spiele von Monaco an, weil sie halt wie eine Bundesliga-Mannschaft agieren. Sehr offensiv, schwache Abwehr und dafür ist Spektakel garantiert.
Moment mal, schwache Abwehr. Monaco hat doch erst 3 Gegentreffer.
In der Liga, ja.
Ja, ach so, okay. Okay, willst du
Ja,
jetzt
sie
auf
haben sich
die.
auch auf jeden Fall stabilisiert und auch personifiziert, sage ich mal, von Thilo Kehrer, der schon verdient hätte, wieder von einem gewissen Herrn Nagelsmann berufen zu werden, irgendwann mal.
Das finde ich jetzt aber eine Sache finde ich spannend. Alexi, du sagst, das ist ein Problem, dass da so wenig Druck herrscht an anderen Standorten, auch in der Bundesliga. Gibt es ja auch so Vereine, wo man damit dann erstmal irgendwie in Ruhe arbeiten kann. Aber du siehst es eher als Nachteil, dass da
Hindernis, ja.
irgendwie da kein Druck von außen von den Medien kommt. Wie kommt's?
Wie gesagt, weil das Duo mit dem Fürsten und dem Eigentümer, die sagen nie irgendwas in der Presse, aber wenn die Ergebnisse nicht mehr stimmen, frag mal nach Niko Kovac zum Beispiel, dann wird konsequent gehandelt und das ist halt im Hintergrund. Aber die lassen ihn in Ruhe arbeiten. Das ist schon für ihn sehr angenehm, so dass er seinen Spielstil entwickeln kann und so dass jetzt die Ergebnisse stimmen, aber 3, 4 Ergebnisse in Folge, die dann schlecht werden sollten, im Herbst oder im Winter, dann kann es sehr schnell unruhig werden. Aber tagtäglich, dass er in Ruhe arbeiten kann, ist natürlich vom Vorteil. Dass man aber zu Hause ja so eine Stimmung hat wie auswärts, ist schon ein Nachteil wiederum.
Hat jemand von euch zufällig das Heimspiel gegen Barca gesehen? Weil das konnte ich nicht verfolgen, weil das Monaco ja auch
Ich.
gewonnen hat. Okay. Und war das dann auch ein folgerichtiger Sieg? War ja die erste Niederlage für Flick. Das war ja noch kaum, haben wir hier in der Ligatur darüber gesprochen, dass Hansi Flick nie wieder ein Spiel verlieren wird mit Barca. Ungefähr so müssen wir es damals gesagt haben. Anders kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Direkt dann haben sie verloren, wahrscheinlich um uns zu ärgern. War das auch verdient, dieses 2-1 aus Sicht von Monaco?
Bei aller Objektivität, ja. Der Ausschlaggebende war natürlich beim Barça, dass die wohl zwei wichtigsten Spieler mit Jamal, nämlich Ter Stegen und Lewandowski, grauenhaft waren. Also Ter Stegen war wie in der Nationalmannschaft früher oder fast bis heute noch. Also man hat das Gefühl, dass er nicht gut drauf war. Auch in der Luft hat er immer wieder daneben gegriffen, hatte vom Rauslaufen her nicht das gute Timing. Und Lewandowski hat, glaube ich, ein einziges Mal aufs gegnerische Tor geschossen oder nicht mal. Also ihm hat die Mittelmeerluft da nicht gut getan. Das Stadion war ausnahmsweise ausverkauft. Man muss auch nicht vergessen, dass der Verein gerade sein 100-Jähriges feiert, sodass die Spieler gut besucht sind. Das hilft vielleicht auch in der guten Form oder bei der guten Form von Monaco. Aber vom rein spielerischen war es schon verdient, auch in der Höhe, also 2-1, dass Monaco die 3 Punkte einfährt am ersten Spieltag.
Gab auch eine frühe rote Karte, sehr vermeidbar von Eric Garcia gewesen. Wenn du
Ja.
das schon in der 10. Minute in Unterzahl bist, dann geht das schon dann schnell seine Bahn so.
Thilo Kehrer ist übrigens nicht geschafft, Alexi. Hier gerade Hot News rein.
Na dann,
Oh, ist gerade der Kader
Glückwunsch.
rausgekommen?
Ja.
Blaswig ist dabei, Hauptsache.
Wie ihr das alles nebenher schafft, aber gut, okay, alles klar, ich sehe das schon. Gibt es denn noch Spieler, die man besonders herauskehren muss bei Monaco, also jenseits der, die wir quasi aus der Bundesliga kennen, die du schon genannt hast?
Auf der einen Seite hast du natürlich die erfahrenen Spieler wie Alex Golovin, der immer noch da ist, der vom Stadion nach Hause 5 Minuten Gehfuß hat und immer zu Fuß geht, weil er gar nicht angesprochen wird. Das ist schon auf dem Niveau herrlich. Und so Newcomer, ja, die haben sich schon klug verstärkt im Sommer, die Monegassen mit Lamine Camara, ein Senegalese vom FC Metz, der soll so der neue Sakaria werden, der neue Youssouf Fofana, der jetzt zum AC Mailand gewechselt ist. Ja, die Schwachstelle ist auf jeden Fall im Tor, weil Philipp Kühn ist ein guter, aber kein Weltklasse-Torwart. Er profitiert gerade von der Verletzung von Majewski, soll aber wieder Torwart Nummer 2 werden. Und im Sturm, da bin ich sehr gespannt. Also Embolo gefällt mir überhaupt nicht. Er trifft ja nichts, ist eher guten Vorlagengeber, aber ist nicht effizient. Also Monaco sollte es Probleme geben im Kampf um den Titel, dann sehe ich im Sturm, weil mit Balogun und Embolo hat man zwei Stürmer, die kein Selbstvertrauen haben und auch, ja, die Effizienz, die stimmt nicht richtig und da hat man Ben Yedder, der Kapitän, nicht ersetzen können und das könnte zum Verhängnis werden, mittelfristig zumindest. Mhm.
Gut, aber allein die Perspektive zu haben, dass es hier vielleicht mal wieder einen Konkurrenten für PSG geben würde, über die wir nach dem, was du da angedeutet hast, vielleicht auch bald mal wieder sprechen müssen. Da war schon wieder, also irgendwie habe ich das Gefühl, du hast Luis Enrique durch die Blume kritisiert, aber das machen wir demnächst gerne. Mal. Lasst mal in die Premier League schauen, Uli. Und wenn du magst, würde ich gerne mit dir über Liverpool sprechen.
Ja.
Denn das war ja so vielleicht nicht zu erwarten, dass die mit zwei Gegentoren nach sechs Spieltagen an der Tabellenspitze drohen. Punkt vor City ist eng. Aber wie hat denn das Arne Slot geschafft, diesen Übergang von Jürgen Klopp zu ihm zu managen?
Also erstmal, indem er gar nicht so extrem viel ändert, das ist ihm auch ganz, ganz wichtig. Das betont er permanent, dass er schon, ich sage jetzt mal, weitestgehend an der Basis angeknüpft hat. Es gibt ja jetzt nicht so viele Gründe, großartig viel zu ändern. Mit aber dem Unterschied, dass vor allen Dingen im Spielaufbau Liverpool etwas kontrollierter spielt. Das bedeutet, weit weniger schnell ins Absolut. Also es war immer so bei Klopp in der vergangenen Saison, dass es nochmal sowas wie ein Rückbesinnen auf die absolute Anfangszeit war. Das heißt, so schnell wie möglich gar nicht aufbauen, sondern schnell vertikal werden. Also kontern, ohne zu kontern sozusagen. Und es war letzte Saison ganz oft so, dass das so hoch ging, so schnell in so einem Tempo, dass es entweder den Gegner einfach völlig überrannt hat, was oft genug funktioniert hat, oder aber dafür gesorgt hat, dass sie teilweise dann selbst den Kopf verloren haben in dieser Schnelligkeit und dann halt selbst im Konter zu haben waren. Und Slot hat jetzt darauf Wert gelegt oder scheint darauf Wert zu legen, auch wenn er das gar nicht so genau zugibt, aber das ist das, was ich rausfinde, wenn ich die Spiele schaue, dass es etwas mehr Ballzirkulation geben darf, soll, dass man eher den Gegner auch mal ins Pressing einlädt, ganz klassisch, um dann durch die Reihen zu spielen, aber auch noch nicht mal so zwingend und vor allen Dingen auf die Abstände achtet, bevor man den aufbaut oder wie man aufbaut. Und das ist so ein wesentlicher Unterschied, dass nicht immer alles so extrem schnell gehen muss. Das sorgt manchmal dafür, dass die passagenweise nicht ganz so unterhalten zu sehen sind wie unter Klopp, aber vor allen Dingen dann für etwaige Rückgewinnungen wieder ein bisschen besser gestaffelt stehen. Das ist, glaube ich, das wesentliche Merkmal, wenn man jetzt eine Veränderung rausarbeiten müsste. Ansonsten ist es schon so, dass rein Pressing strukturell vieles noch erinnert an die Jürgen Klopp-Zeit. Es ist auch so, dass Arne Slot weitestgehend mit einer Elf spielt, also sagen wir mal, sehr, sehr, sehr wenig rotiert. Auch da denkt er laut drüber nach, dass er immer wieder, macht er sowieso die ganze Zeit schon seine Amtszeit, Querverweise auf seine Feyenoord-Zeit gibt. Das habe ich ja bei Feyenoord auch so gemacht und sagt aber dann sofort immer, achso, mir ist übrigens klar, das hier ist nicht Feyenoord, das wird schon etwas schwieriger. Aber das macht er ganz gerne, dass er sagt, ich habe das da auch weitestgehend gemacht, das war energetisch kein Problem für die Jungs. Und ich glaube, gerade in der Defensive vertraut er auch niemandem sonst. In der Offensive wird das irgendwann mal anders aussehen, wenn Kier seine Zeit da ist, wenn Gakpo möglicherweise mal etwas stabiler wird, zum Beispiel, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da leicht anders wird. Und das ist ja auch so, dass die Spieler, die da jetzt sind, einfach immer mal wieder eine Verletzung hatten. Hm.
Ich habe ehrlich gesagt noch überlegt, ob wir jetzt schon über Liverpool sprechen oder ob wir uns das quasi für eine der nächsten Ligatouren aufsparen. Der Grund dafür ist folgender: Ipswich, Brentford, United, dann Niederlage gegen Nottingham, Bournemouth, Wolverhampton, aber auch auswärts bei Milan gewonnen und jetzt zu Hause gegen Bologna. Also was ich damit sagen will, ist, man hat jetzt nicht unbedingt gegen die absoluten Schwergewichte in der Liga gespielt. Wie groß...
Boah, böser Diss gegen Manchester United, aber ja, genauso sah es auch aus.
Ja, genau so. Also Entschuldigung, ja, also von dem Spiel habe ich was gesehen, deswegen kann ich das mit voller Überzeugung sagen. Aber...
Ich habe ja auch vorgeschlagen, über United eventuell zu sprechen, aber es ist halt immer dasselbe bei United. Es ist auch so langweilig,
weil sie
reden immer das Gleiche.
Ja, das machen wir ja bestimmt auch und das tut mir ja auch leid für alle United-Fans, aber da tut sich ja wirklich gar nichts. Es geht weder nach vorne noch nach hinten. Aber für wie groß hältst du denn die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt eine Overreaction ist und Arne Slot da auch ein bisschen, ja, Spielplanglück ist zu viel, aber das hat, glaube ich, schon ganz gut gepasst, jetzt, wie man gestartet ist in die Saison.
Ja. Ja, hat sich gar nichts geändert an der Einschätzung, was Liverpool selbst betrifft und was aber auch deren Platz in der Liga betrifft. Ich glaube, die sind die dritte Kraft mit einigem Abstand sogar zu 1 und 2. Das ist jeweils ein eigener Kosmos. Da würde ich immer noch City haben. Arsenal ist aber wieder näher rangekommen, behaupte ich, in der Saison. Sie gefallen mir gar nicht mehr so gut, was jetzt so Spielerisches betrifft, weil sie manchmal Dinge verschleppen und viel diskutiert gerade in England das Wort Dark Arts, also die Spielverzögerungen und so, wie sie alle heißen. Und da sind manchmal Elemente drin bei Arsenal, die gefallen mir nicht. Also ne, so jetzt aus ästhetischen Gründen, aber sie sind natürlich absolut sinnvoll, verstehe ich.
Also Zeitspiel ist damit gemeint, so wie in sich irgendwie der Torhüter in der Nachspielzeit ist ein fiktives genau, Beispiel im Champions League-Spiel einfach den Oberschenkel hält.
Genau, ja, genau. Die Amy Martinisierung der Premier League. Der ist die Nummer eins, genau. Das ist, witzigerweise geht jeder Artikel mit Amy Martinez los, der diesbezüglich irgendwas untersucht hat. Amy Martinez Shithousery ist da das Stichwort. ja, genau. Spiel verzögern, Bälle irgendwo schnell noch links aus Versehen wegstupsen, damit es nicht weitergeht. Generell, gerade jetzt in der Phase, in der Ødegaard nicht da ist, einfach die Netto-Spielzeit unten halten. Es gibt kein Team, das so lange wartet mit Spielfortsetzung wie Arsenal, um halt, weil sie können das ganz gut aus einem Nicht-Rhythmus Rhythmus entwickeln und die anderen Teams halt nicht so gut. Mhm. Links- und Rechtsbums, wenn der Schiedsrichter nicht hinschaut, Beeinflussung des Schiedsrichters, da ist ja Täter, das ist ja der Grund, warum die Premier League-Schiedsrichter stärker durchgreifen sollen. Wenn der Schiedsrichter meckert, ihm sofort gelb geben, das war ja man sagt das zumindest, die Initialzündung für diese etwas stärkere Ahndung der nicht eingehaltenen Vorbildfunktion an der Seitenlinie, weil Arteta das so extrem macht, dann gab es hier gegen City die Diskussionen, dass Arsenal-Spieler sehr viel provoziert haben sollen. Ich möchte aber auch anfügen, es war auch von der anderen Seite jetzt nicht so wenig, aber das ist etwas, was man ja Arsenal immer vorgeworfen hat, sie seien sehr soft, das ist weg, die sind nicht mehr soft, sondern die sind richtig, richtig abgezockt. Ich finde, dass sie sich in dem Punkt sehr ernstzunehmend entwickelt haben. Deshalb sind die Nummer zwei und aber jetzt den ganz, ganz, ganz großen Bogen wieder zurückzufinden zu Liverpool. Ich habe die sehr, sehr klar auf der drei. Ich finde schon, dass so wie jetzt zum Beispiel Slot aufbaut, ist das sehr viel verlangt von einzelnen Spielern. Das braucht brutale Laufleistungen von Gravenberg, von Szoboszlai, auch von McAllister, der ja, meine ich, gestern getroffen hat, wenn ich das richtig erinnere. Ich habe nur so nebenbei die Konferenz laufen lassen. Das ist schon extrem, wie was die zu arbeiten haben. Die werden Themen kriegen, die auch im Boulevard interessant werden, wenn sie sich jetzt nicht bald mit Salah, mit Van Dijk und Trent Alexander-Arnold einigen über Vertragsverlängerung, dann wird das ungut werden und dann müssten sie eventuell einen echten Umbruch einleiten, der ja de facto eigentlich schon angefangen wurde. Letzte Saison mit Mittelfeld, der ging nur sehr viel schneller abgeschlossen, als man sich es vorgestellt hat, weil einfach Szoboszlai sehr, sehr gut funktioniert hat mit McAllister und auch Curtis Jones große Schritte gemacht hat und auch Harvey Elliott. Aber dritte Kraft, das ist genau da, wo sie hingehören und ich glaube, da würde ich ein Tausender fast setzen drauf, dass das so kommt.
Mach's mal lieber bitte nicht.
Mach's nicht, aber also ja. Nur um mal klar zu machen, wie überzeugt sicher du davon bist. Da bin, ja.
Dann habe ich nur noch eine Frage zu Liverpool. Und zwar, wir wissen ja, wie Jürgen Klopp nach außen hin kommuniziert und wir wissen auch, wie er von Beginn an da angekommen ist. Wie schlägt sich im Vergleich dazu Arne Slot?
Oh, sehr gut, finde ich. Also mal die Öffentlichkeitsarbeit, er ist sehr offen, so ähnlich wie Klopp auch. Lässt nicht ganz so viel Einblick zu, aber ist schon diskutiert offen die Punkte, die er dann so hat, die er so sieht. Ich habe mir auch sagen lassen intern, dass er super beliebt ist, weil er anders als Klopp sehr, sehr viel seine Mitarbeiter stärkt, also lässt ist so eine Art Supervisor, lässt sehr, sehr viel zu, dass die Mitarbeiter viel mit den Spielern, was eigene Ideen betrifft, arbeitet, aber auch diesen sehr fortschrittlichen Ansatz weitergeht. Die Videositzungen sollen super sein. Also es ist so, dass es sie kürzer hält zum Teil, aber dafür mehr öfter und die sollen sehr, sehr gut ankommen. Und der muss so eine ganz eigene Art von Humor haben, die in England nicht verkehrt aufgehoben ist, sodass er auch intern echt beliebt ist. Ehrlicherweise ist immer schwierig. Das letzte Gespräch habe ich geführt irgendwann Mitte, Ende September. Und ich meine, wenn die da schon sagen würden, ey, ganz ehrlich, der Alte, der hat sie nicht alle, dann wäre es natürlich auch schwierig. Aber was ich jetzt von intern gehört habe, ist das wirklich positiv aufgenommen. Ich traue mich schon zu unterscheiden, ob das jetzt ein, wir sagen dir jetzt nur nicht, dass er sie nicht alle hat, ist oder ein wirklich aktives Loben, weil sie ganz, weil ein paar Dinge da sind, die sie wirklich ganz gut finden. Und öffentlich finde ich auch, macht das echt sehr ordentlich. Bis auf diese Feyenoord-Vergleiche, die werden ihm eines Tages auf die Füße fallen, aber ansonsten ist das wirklich sehr, sehr ordentlich. Ich glaube, recht viel, du hast schon gesagt, das Programm, das spielt schon eine echte Rolle. Das hat ihn smooth reinkommen lassen, aber er macht's gut.
Sehr gut, wir werden es weiter im Blick behalten. Arne Slot bei Liverpool. Und wenn Liverpool die dritte Pracht in der Premier League ist, das vielleicht auch, dann frage ich mich, Mario, was denn dann Juve ist? Also die Tabelle sagt aktuell Rang 2. Die Tabelle sagt auch, Tore, die man kassiert hat, 0. Spiele bisher, 8 Spiele, dreimal hat man schon 0-0 gespielt. Ich habe den Eindruck, Thiago Motta, der Trainer von Juve, hat einen Fokus auf Defensive, aber die Frage ist, auf welchem Rang würden wir sie dann einsortieren langfristig, Juve?
Ich würde sie tatsächlich, wenn es so weitergeht, auf jeden Fall als Contender für die Meisterschaft dieses Jahr auch schon wieder reinwerfen, weil er es auch geschafft hat, Rotation jetzt mit Doppelbelastung gut hinzubekommen. Und ich würde aber auch tatsächlich das mit der Defensivarbeit so ein bisschen in Klammern setzen wollen, denn es sind ausgewählte Spiele, in denen er sich sehr auf die Defensive fokussiert. Und was ganz lustig war, ich war am Dienstag in Stuttgart im Stadion und stand dann noch nach den Interviews da ein bisschen rum. Und dann hat Karasor im Interview mit dem Club TV gesagt, ja, als nächstes kommt es dann Juve, die werden sich hinten reinstellen und kontern. Und dann dachte ich, wenn ihr euch da mal nicht täuscht, weil dann kommt es
nochmal Leipzig
kommt das Spiel,
fragen,
genau, dann kommt das Spiel gegen Leipzig, wo sich, glaube ich, Marco Rose gedacht hat, mit dem Ball haben wir nicht so viele Ideen, dann kontern wir doch im eigenen Stadion. Juve hatte, war sehr dominant, hat sich dann tatsächlich einmal auskontern lassen, aber wie sie da dann zurückgekommen sind, mit ihren besten Verteidiger verloren, Bremer, nach 3-4 Minuten. In der 10. Minute müssen sie nochmal wechseln, weil Nico González Probleme mit dem Oberschenkel hat. Dann kommen sie wieder zurück ins Spiel nach der Halbzeit, kriegen den nächsten Nackenschlag. Der Torwart fliegt vom Platz. Sie machen zu 10 weiter und der Freistoß aus der Situation führt dann zum Elfmeter. Leipzig geht 2-1 in Führung und dann drehen die in Leipzig, und die sind ja auch immer mal noch Dritter der deutschen Bundesliga, drehen sie das Spiel auswärts noch. Motta verbindet das, was wir auch, ich verstehe auch, dass Karasor das, glaube ich, so gesagt hat, das, weil das war unter Allegri viele Jahre so, und eigentlich ehrlicherweise war Juve selbst in den Jahren, wo wir es ein bisschen mit der verklärten Sicht an Del Piero denken, war Juve auch nie das Team aus Italien, das für großen Hurra-Fußball stand. Juve war immer die Mannschaft, bei der ging es halt drum, geht bei allen drum, aber bei Juve umso mehr, wir gewinnen halt das Spiel, und wenn es 1-0 ist. Motta verbindet das, was man zum Beispiel dann gesehen hat im Spitzenspiel gegen Napoli, das war 1 und 0-0, das durfte ich begleiten als Kommentator, und irgendwie hat man nach 10 Minuten gesehen, sowohl Conte bei Napoli als auch Motta bei Juve haben die Marschroute vorgegeben. Also ihr dürft mal in die gegnerische Hälfte, aber mir ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst, wo ihr wieder hinlauft, wenn wir vorne den Ball verlieren. Und das hast du bei den Spielern wirklich übertritt, Mittellinie, dann waren es manchmal nur 2 Spieler, die trotz einer aussichtsreichen Kontersituation da mitgelaufen sind. Das war ganz, ganz schwere Kost.
Und das hast du kommentieren dürfen, Schrägstrich.
Ja.
Wie ist das als Kommentator, wenn einem das bewusst wird, so in der 10. Minute, oh.
Ich hatte Michi Hofmann dabei, der sehr gut aufgelegt war. Michi Hofmann kann man Zeit immer gut füllen.
Da wird hier auch in der Runde genickt. Okay, alles klar. Sehr gut. Grüße gehen raus.
Ja, und naja, auf jeden Fall verbindet er das. Also er hat das bewahrt, weil er wäre doof gewesen, zu sagen, dass defensive Abläufe, die unter Allegri einstudiert waren, wenn er die komplett über den Haufen wirft. Also Juve versteht es nach wie vor, engmaschig und gut sortiert zu stehen, und hat aber nach vorne hin schon einen viel progressiveren Ansatz, als das jemals zuvor in den letzten Jahren, was ich von Juve gesehen habe, der Fall war. Also sie kommen meistens so einem 4-2-3-1 daher, wenn sie mit dem Ball spielen, dann hast du mit einem Neuzugang Cobb Mainers auf der 10 einen, der sehr spielintelligent ist. Ich glaube, bei Atalanta hat ihn vielleicht der ein oder andere schon mal beobachtet, haben Kenan Yildiz über die linke Seite, der gestern gegen Leipzig ein bisschen blass war, aber der ansonsten schon der Saison gezeigt hat, dass ihm auch das Vertrauen, das er von Motta bekommt und die regelmäßige Spielzeit, das war unter Allegri auch noch nicht so, dass ihm das auch hilft. Sie haben rechts ja Nico González geholt, der dann verletzt runtergeht, aber dafür kommt dann Chico Conceição, den sie von Porto geholt haben, der dann gegen Leipzig auch noch das Siegtor macht. Einer mit super viel Spielwitz, dem es auch mal gelingt, natürlich eine Situation im 1 gegen 1 aufzureißen. Was ich aber tatsächlich, welchen Namen ich hier einmal getroppt haben möchte, und vielleicht hören wir in ein paar Monaten immer mehr von ihm, das ist Andrea Cambiaso. Der spielt meistens auf der linken Verteidigerposition, wenn man sich die Aufstellung anguckt in der App. Und wenn man sich das Spiel anguckt, dann spielt er überall. Das hat fast so was von Calafiori, Bastoni, Di Marco. Also er schiebt ganz weit hoch. Er schiebt auch mal von der linken auf die, er ist nämlich beidfüßig. Er schiebt dann auch mal gerne durchs ganze Zentrum mit rüber. Dafür lässt sich ein Mittelfeldspieler in den Dreieraufbau fallen. Also, das ist von den Ideen her, die Motta da einbringt, schon so viel spannender anzusehen, was alles unter Allegri in den letzten Jahren, was man, also jetzt habe ich, gut, ich muss, ich glaube, ich habe selber auch ein kleines Problem mit Allegri. Ich habe den Namen schon zu oft gesagt, dass wir, nein, aber Thiago Motta macht Spaß. Und was man vor allem noch zusätzlich herausstellen sollte bei Juve ist, dass die alte Dame insofern wirklich im neuen Gewand daherkommt, dass es endlich mal wieder Juve im wortwörtlichen Sinne, es sind junge Spieler, sie sind im ersten Spiel gegen Eindhoven zu Hause mit der im Schnitt jüngsten Mannschaft aller Zeiten in der Juve-Geschichte angetreten. Ja, hinten rechts hat gegen Leipzig jetzt Savona sein Champions League-Debüt gefeiert. Da hätte man auch Danilo, den eigentlichen Kapitän, spielen lassen können. Im Mittelfeld kommt Douglas Luiz zum Beispiel, den man für eine ganze Menge Geld geholt hat, immer wieder nur von der Bank, weil McKennie gerade noch mal über sich hinaus wächst, der auch bei dem einen Tor eine unfassbare Grätsche in der Vorbereitung defensiv macht und auch diese Dynamik, die ihm so auszeichnet, wieder entfaltet dann in die Tiefe. Und Fagioli, der ja fast auch ein Jahr gesperrt war, das war die Geschichte mit Tonali, also weil wir es vorhin mit Wetten hatten,
Tut's nicht.
bitte nicht. Genau, also und dass es bei Motta ist, wer gut trainiert und bei wem ich sehe, dass er das machen kann, der spielt auch. Egal welcher Name er ist, ob er aus der eigenen Jugend kam oder ob es der ist, den wir für 50 Millionen aus der Premier League geholt haben. Und das war auch bei Juve schon nicht immer der Fall. Also ist ein sehr konservativer Verein, konservativ geführter Verein auf allen Ebenen gewesen, wo schon viel auch die Credits eine Rolle gespielt haben in der Mannschaftszusammensetzung. Und das hat Motta aufgebrochen. Und bislang sieht das sehr, sehr gut aus. Und um auf die Eingangsfrage, die ich ja schon auch mit als Titelanwärter beantwortet habe, ist es trotzdem auch deswegen so schwer, wir haben ja trotzdem nicht dann immer noch Inter, die der Top-Favorit sind. Wir haben aber Napoli mit Conte, der nur einen Wettbewerb richtig spielen muss. Und das, ja, Uli nickt auch schon, das hat er auch schon in anderen Ligen gezeigt, dass das genau seine Sache ist. Von daher höchst spannend. Aber ich glaube, der ein oder andere deutsche Journalistin wird sich noch vielleicht drüber wundern, wenn er Juve dann das erste Mal wirklich sieht und das Catenaccio auf dem Zettel durchstreichen muss.
Kannst du dann bitte nachher, Max, einfügen, die Stellungnahme von Christian Bernhard, dem Allegri-Versteher, dazu, weil wir das können wir so
Ja,
nicht stehen lassen.
ich vermute, dass die Unterlassungserklärung jetzt schon raus ist, von ihm an mich. Gehe ich voll aus, ja. Aber der Eindruck täuscht ja nicht, Mario. Die Serie A ist gerade eine unheimlich heiße Liga, weil wenn man sich anguckt, mit allem, was du eben gesagt hast und die bisher sechs gespielten Spiele, das könnte eine brutal interessante Saison werden von der Spitze her.
Ja, weil, also und dann weißt du ja immer noch nicht, was diese Mannschaften auf den Übergangsplätzen machen. Also von der Roma hat man da ja noch gar nicht gesprochen oder ein paar Überraschungsmannschaften, die halt dann auch, die werden nicht unter den ersten drei, vier einlaufen. Ja gut, Atalanta hast du auch noch. Also das ist so, ich glaube, es sind halt viele Spiele, die Leistungsdichte an der Spitze ist es extrem nah beieinander. Und ich glaube, entscheidende Meisterrennen wird dann sein, wie halt die Teams, die Doppelbelastung oder Dreifachbelastung haben, dann damit umgehen. Das hat Inzaghi schon mal in der Saison das Genick gebrochen. Motta hat das halt in der Form so das erste Mal. Der konnte letztes Jahr mit Bologna einfach so gemütlich auch aufzocken. Und jetzt sind auch, also Sample Size relativ klein. Er hat jetzt zwei Champions League Wochen gehabt. Kann man da noch nicht komplett irgendwie sein Fazit ziehen. Aber ich würde es mir weiter so gerne angucken.
Also auf jeden Fall und auch schön, dass quasi einfach nur keine Doppelbelastung bedeutet. Gemütlich aufzocken. Hat sich gemütlich mit Bologna in die Champions League gespielt, wie wir es alle erwartet haben. So kam das ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Also Serie A, total interessant. Ich sehe meistens nur Ergebnisse, weil klar, ich habe das ganze Wochenende über viel zu tun. Aber ja, spannend. Und spannend ist auch La Liga aus ganz verschiedenen Gründen, Nils. Wie viel werden wir über Sportliches reden jetzt gleich?
Das ist die Sache, ne? Eben wurde jeweils ein Club als Thema mitgebracht. Ich bringe gleich mal zwei Clubs mit, zumindest das Duell dieser beiden Clubs. Es war Derby in Madrid und damit meine ich nicht Rayo gegen Leganés. Ich meine natürlich das andere 1-1 Atletico Real Madrid und zumindest das, was vor, während und auch ein bisschen nach dem Derby passiert ist. Viele haben es ja mitbekommen, es kam auch unter anderem zu einer Spielunterbrechung. Schon vor dem Derby hatte sich so ein bisschen angebahnt, oh, das ist mehr als am Brodeln. Da haben Atletico-Fans auf sozialen Netzwerken aufgerufen, Maske zu tragen, um dann ungestraft ihre Meinung äußern zu
Oh
dürfen, also
Gott.
beleidigen zu dürfen. Es gab Aufrufe, Handy in den Taschen zu lassen, damit ja keine Aufnahme nach außen dringt, ne, wo man vielleicht das ein oder andere raushören könnte. Manche Accounts haben sogar nochmal diese Bilder mit dieser Vinicius-Puppe vor ein, zwei Jahren nochmal gebracht und so weiter. Also da schon mal sehr viel am Brodeln. Immerhin dann, das Derby an sich ist ja bis zur 60. Minute, bis es dann eskaliert ist. Wirkte fast ein bisschen descafeinado, sagt der Spanier, also entkoffeiniert. Es verlief sogar ein bisschen ruhiger von der Atmosphäre, auch von der Spielweise beider Teams natürlich auch viel Ordnung, wenig Risiko, ne? Erstmal abwarten, eher irgendwie mit dem Punkt zufrieden sein. Also war da jetzt noch nicht wahrzunehmen, dass es da zu, ne, gewissen Beleidigungen kam. Und auch, ich hatte auch einen Mann vor Ort in Marlon, der hat jetzt auch nicht groß oder viele Masken gesehen, eher noch vor dem Stadion als dann im Stadion selbst und eben nichts groß wahrgenommen. Aber dann ist es eben in der 64. Minute passiert. Da hatte dann Vinicius Junior Flanke gebracht auf Militao im Strafraum, der trifft dann zum 1-0. Und da ist es dann beim Torjubel von Thibaut Courtois danach dann eskaliert. Thibaut Courtois hatte dann sich so, ne, ist ja auch Ex-Atletico-Spieler, hat eine Vergangenheit, sich dann umgedreht auf dem Platz zu den Atletico-Fans und so gemacht, so, ah, vamos, so mit einem lachenden Gesicht und dann diese Geste, vamos. Vamos heißt nur, auf geht's, los. Nicht viel mehr, das war jetzt keine Beleidigung. Danach flogen dann einige Gegenstände auf den Platz, Feuerzeuge, Flaschen, auch eine Tüte, wo ein bisschen Müll drin war, was dann geräumt werden durfte. Und da hat dann der Schiedsrichter konsequent entschieden, dass das Spiel unterbrechen werden sollte. Den Trainern zuerst informiert. Dann wurden dann eben 15, 20 Minuten ausgesetzt. Und ja, danach sollten sich die Gemüter dann langsam beruhigen. Auch Simeone und ein paar Spieler von Atletico haben da auf ihre Fans eingedrungen. Die waren dann auch teilweise schon, also Fans schon teilweise in den Innenraum vorgedrungen oder einfach runtergeklettert von den Tribünen. Also da einfach schon mal sehr unschöne Bilder und kann man als, ja, Gewalteskalation bezeichnen, weil es sind ja trotzdem Wurfgeschosse bei Chiringuito hatten danach rausgefunden, dass ein Polizist sogar noch Messer festgestellt hat bei einem der Fans, die da mit Maske dann oder vermummt einfach irgendwas getrieben haben, von dem her. Mal wieder Unschönes vom Derby Madrileño.
Und wie ging das dann weiter? Also am Ende war es ja dann ein später Ausgleich von Atletico, aber es gab ja, glaube ich, auch eine irre Nachspielzeit und noch einen Platzverweis hinten raus. Also wie war dann das Ende des Spiels und dann, wie wird denn das jetzt behandelt? Weil es ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir solche Probleme haben.
Ja, also erstmal rein sportlich, nach wie gesagt 15, 20 Minuten ging es weiter, weil die Zeit nicht gleich sofort gestoppt wurde, gab es eine lange Nachspielzeit von 8 bis 9 Minuten, auch wenn gar nicht mehr so viel sportlich jetzt passiert ist hinsichtlich Unterbrechung. Real hat natürlich gehofft aufs Verwalten und einen Konter setzen und Endrick hätte einmal noch abspielen können auf Bellingen, dann wäre es vielleicht 2-0 gestanden, aber so geht das Unentschieden erstmal auch voll in Ordnung. Sehr ausgeglichene Zahlen hinsichtlich Fouls und Abschlüssen und so hatte dann eben Angel Correa noch einmal ausgenutzt, dass Antonio Rüdigers Abseitsfalle nicht zu schnappt. Also so kam Atletico da noch zum 1-1, war dann auch mehr drin im Spiel und so weiter. Also da über jetzt den Punkt selbst muss man hier nicht groß streiten, das geht soweit in Ordnung, ne? Nur halt, ja, ist es mal wieder der Fall gewesen, dass da Atletico selbst aufgefallen ist. Wir reden ja nicht nur über diverse rassistische Vorfälle irgendwie gegen Vinicius. Es war ja auch schon, ich glaube, in der letzten Rückrunde, da wurde auch Nico Williams rassistisch beleidigt, auch so aus dieser gleichen Ecke. Und da hatte jetzt dann auch mal auf der Pressekonferenz nach dem Spiel Diego Simeone auch mal diese gewisse Gruppe mehr oder weniger angesprochen. Da geht es dann immer um diese Ultras namens Frente Atletico. Die werden seit Jahren noch vom Verein geduldet, sind durchaus bekannt als rechtsextrem, aber irgendwie, ja, dürfen sie weiter noch als Gruppe stattfinden im Stadion, hatten schon, ja, diverse Vorfälle. Jetzt ist es halt mal wieder eskaliert, wo dann auch Simeone sagte, von wegen, man muss eine Entscheidung finden für diese Gruppe. Auf der anderen Seite meinte Simeone aber auch, also er forderte eine Strafe für die Täter, die Gegenstände werfen. Auf der anderen Seite sagte aber ein Diego Simeone, sagte aber auch Strafe, aber auch für den, der provoziert. Ui. Da kann er sich schon mal den Urlaub buchen in den nächsten Jahren und bei den ein oder anderen Pausen. Weil, wie gesagt, das von Thibaut Courtois überhaupt als Provokation groß abzuhandeln, klar, muss er nicht zwingend machen, sich umdrehen und warm muss zu machen, aber es war jetzt auch nicht, dass er da hier x-beliebige Beleidigungen einfügen gesagt hat. Und ein bisschen, also was ist eine Provokation? Das ist jetzt so ein Torjubel, wirklich eine klare Provokation. Muss man sich davon
Also
als
Finger
Fan,
auf den Mund gelegt, war
ja,
die
muss
Geste
man sich
dazu.
davon als Fan so angestachelt fühlen, dass man dann irgendwie in den Innenraum stürmt und so weiter? Also da ist mal wieder gefühlte Täter-Opfer-Umkehr, sagte auch Ancelotti danach von wegen, ja, es geht hier nicht um die angebliche Provokation von Courtois, sondern es geht darum, dass hier Gewalt verübt wurde, dass Leute Gegenstände reingeworfen haben und. Also da wieder Unschönes. Immerhin jetzt die vermutlich erste Konsequenz oder einzige, die ich bisher wahrgenommen habe, ist, dass es jetzt zu einer teilweisen Sperre kommen wird bei Atletico, dass aber auch nicht das komplette Stadion, auch nicht die komplette Kurve hinterm Tor, sondern diese jeweiligen Blöcke, zwei Blöcke, wo eben diese Ultras sind, für drei Heimspiele gesperrt werden. Atletico kann auch Berufung einlegen, aber das ist jetzt so die erste Konsequenz, ohne dass ich jetzt vernommen habe, dass zum Beispiel die Frente Atletico endlich mal gesperrt werden, wie ja auch zum Beispiel die Ultras Sur bei Real Madrid, die sind ja schon vor 10 Jahren, glaube ich, auch Sportivos Nois bei Barca schon vor langer Zeit verbannt worden vom Verein. Nur Atleti hält irgendwie noch, warum auch immer, an denen fest.
Ja, ich meine, Kollektivstrafen natürlich auch immer ein schwieriges Thema, aber weil du das jetzt so in Verbindung gebracht hast, zu Ultraschur und eben auch der Barca-Fangruppierung, ich traue mich nicht, den Namen auszusprechen, waren das denn damals ähnliche Gründe auch tatsächlich? Also gibt es einfach rechtsextreme oder rechte Fangruppierungen, die sich organisieren? Ist das ein Problem in Spanien?
Ja, haben wir ja schon oft auch gesehen, dass es da durchaus noch rassistische Tendenzen in der Gesellschaft gibt, wo ja es nicht nur bei Atletico oder beim FC Valencia, sondern in vielen Fangemeinden noch zu Vorfällen kommt oder auch kam und das auch nicht nur gegen Vinicius, sondern auch viele andere Spieler. Die Ultrasur selbst, ja, gibt es auch ein paar Bilder, Symbole, wo mal ein Arm oben war oder gewisse Nazi-Symbole. Selbst jetzt vor dem Derby hatten die Ultrasur, die es ja immer noch als Gruppe gibt, auch nochmal auf Instagram Post gemacht, wo dann beim Atletico-Logo irgendwie der Davidstern, also Judensymbol,
Um Gottes
dabei
Willen.
war. Warum auch? Dumm. Und Boisson Neues auch durchaus für gewisse Tendenzen bekannt, auch wenn jetzt die letzten Vorfälle mit Flickheil in Monaco und ich glaube in Paris, da gab es auch schon eine Strafe in der letzten Rückrunde, da hatte auch einer den Arm oben. Das würde ich jetzt nicht vielleicht direkt auf diese Ultras-Gruppe zurückführen, aber ja, es gibt durchaus generell in der spanischen Gesellschaft, wo wir ja auch schon öfter drüber geredet haben, da ein paar Probleme, wo vielleicht die Bildung auch bisschen nachlässt oder so, aber ist natürlich jetzt kein komplettes, pauschales Problem in der Gesellschaft, aber wenn es halt vorkommt, dann ja, ist es halt sehr, sehr auffällig dann.
Die Frente-Fahne hing auch ab und an mal in Düsseldorf, ne? Da haben die auch eine Buhl-Gruppe von Fortuna gute Kontakte. Also da wurde damals das auch einfach dann so drüber hinweggegangen.
Also Grüße gehen erstmal raus an alle, die mir immer erzählen wollen, vor allem in den YouTube-Kommentaren, Fußball sei unpolitisch und man soll die Politik raushalten aus dem Stadion. Machen wir doch einfach einen Deal. Wenn die scheiß Nazis sich mal raushalten aus allen Stadien, dann denke ich drüber nach, ob wir den Rest auch unpolitisch machen. Vorher verhandle ich da überhaupt gar nichts. Aber führt denn das jetzt mal zu einer tiefer gehenden Diskussion? Weil, also wir müssen jetzt ja auch nicht so tun, als ob die spanische Liga die einzige Liga oder Gesellschaft wäre, die dieses Problem hat. Es ist ein generelles Problem vieler, vieler Länder. Aber die Frage ist ja, wie geht man damit um? Also ändert sich da was in der Diskussion oder ist es so ähnlich? Wir haben ja über dieses Thema auch schon öfter hier gesprochen.
Ich glaube, man geht da sehr schlecht sogar mit um. Es gab noch rund vor dem Derby von einem anderen Verein ein passendes Beispiel. Da hatte Getafe-Neuzugang Uche vor dem Spiel gegen Barcelona ein Interview bei BBC oder so gegeben und so seine ersten La Liga-Erfahrungen gemacht, von wegen ein bisschen Kritik an den Schiedsrichtern, aber auch gesagt, so, oh, die Fans beleidigen einen ständig mit, die rassistische Beleidigung einfügen, aber es wird nichts dagegen unternommen. Okay, das schon mal krasse, ehrliche Worte. Der PR-Berater wird sich denken, oh mein Gott. Aber was noch eigentlich viel schlimmer danach war, war, dass Getafe-Präsident Ángel Torres hat ihm quasi Maulkorb verpasst, von wegen, hey, der kann gar nicht wissen, was die Fans da sagen und der hat quasi die Klappe zu halten. Also das, ja, da ist schon mal einer so ehrlich und offen und spricht ein Problem direkt an und wird dann so Maulkorb verpassen, auch als Vinicius in der Länderspielpause auch so ein bisschen gesagt hat, von wegen, wenn sich die Situation nicht ändert, es ist zwar nur eine Minderheit in Spanien, aber wenn es sich nicht ändert, dann muss man auch drüber nachdenken, ob Spanien wirklich die WM stattfinden lassen sollte, ist ihm natürlich auch um die Ohren geflogen und alle, nein, Spanien ist kein rassistisches Land, wo sich dann Medienfans dagegen gestellt haben. Es geht immer nur natürlich um eine gewisse Minderheit, aber es ist halt irgendwie eine ziemlich große und verbreitete Minderheit und das ist bestimmt auch in Italien so, aber in Spanien fällt das numerisch rein in der Anzahl an Vorfällen schon ziemlich oft auf, wo, wie gesagt, auch mal Nico Williams, auch mal ein Chukwueze rassistisch beleidigt wurde und, und.
Ach, es ist einfach traurig. 1992 wollte Uli Hoeneß Ruud Gullit zum FC Bayern holen, gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge und Franz Beckenbauer. Und nach allem, was man weiß, er wollte sich da nicht mehr zu äußern, als ich versucht habe, das für Elf Leben nochmal zu verifizieren, war damals der wesentliche Grund, dass seine Frau und er Bedenken hatten wegen der Ausländerfeindlichkeit in Deutschland. Da war ja gerade Rostock-Lichtenhagen und so weiter, die Anschläge. Und da hat er gesagt, ach, irgendwie lieber nicht. Nun ja, kommen wir zu wieder sportlichen Themen. Wir wollen noch unsere Awards vergeben, das heißt wieder MVP, Unsung Hero und die Geschichte der Woche und springen dabei durch die Ligen. Alexi, du darfst sehr gerne mal loslegen. Du hast uns Bradley Barcola mitgebracht, der trotz seines arroganten Trainers offenbar eine ganz gute Zeit hat.
Bradley Barcola ist vor allem in der Ligue 1 sehr erfolgreich, hat schon 6 Treffer erzielt in dieser Saison. Das war die Frage natürlich nach dem Abgang von Mbappé, wer sein Nachfolger wird. Offiziell gibt es keinen Nachfolger, weil da war man relativ diskret auf den Transfermarkt und der ist eh schwer zu ersetzen, wenn nicht unmöglich, zumindest dem Mbappé vor 2, 3, 4 Jahren. Barcola ist wahnsinnig schnell in den Griff zu kriegen, weil er schnell ist, trickreich und dribbelstark. Er muss noch ein bisschen an seiner Muskulatur arbeiten und dann ist er ein ganz großer. Aber er ist auch mannschaftsähnlich, ja, zum Beispiel als ein Serge Gnabry. Also kann er wirklich ein großer werden. Es war natürlich vor einem Jahr die große Überraschung, als er sein Jugendverein Olympique Lyonnais für Paris Saint-Germain verließ. Dann dachten wir, der wird kaum Spielzeit bekommen in der Hauptstadt. Aber Luis Enrique hat ihm seine Chance gegeben, er hat sie genutzt. Und mittlerweile ist auch Barcola sogar in der Nationalmannschaft gesetzt, weil Coman mehr verletzt als fit ist, weil Dembélé immer seine Kollegen auch vergisst. Ist und schneller als der Ball ist und so spielt das in die Karten von Barcola und Barcola und Olysee könnten in naher Zukunft die 2 großen Stars von der französischen Nationalmannschaft werden, auch nach dem bekannten Abgang der Nationalmannschaftskarriereende von Antoine Griezmann. Aber Barcola ist auf wirklich guten Weg und er ist einer der wenigen Lichtblicke bei Paris Saint-Germain in dieser noch Jugendsaison.
Und was meinst du, wenn du sagst, er muss an seiner Muskulatur arbeiten? Also geht ihm irgendwann die Puste aus oder hast du Angst, dass er sich verletzt?
Ja, ja, die Angst, dass er sich verletzt, weil er sehr flinke Beine hat, aber auch sehr dünne Beine. Und dann ist natürlich jeder harter Zweikampf für ihn schon jedes Mal, haben die PSG-Verantwortlichen schon Angst, dass er sich verletzt. Aber er ist sehr seriös, sehr diszipliniert, legt sehr viel Wert auf seine Mahlzeiten, so dass er bisher wirklich vom Verletzungspech verschont wurde, im Gegensatz zu Dembélé zum Beispiel oder Coman. Und wenn ihn sein Körper in Ruhe lässt, dann kann er wirklich Weltklasse werden und hoffentlich auch irgendwann mal woanders spielen als bei PSG.
Und ich habe ehrlich gesagt von PSG jetzt gerade noch gar nichts gesehen in dieser Saison. Barcola spielt ja auf dem linken Flügel.
Genau.
Muani spielt aber nicht in der Mitte. Wer spielt? Also ich habe nur mitbekommen, dass er eben immer noch nicht so wirklich spielt. Wie ist eigentlich so die Dreierreihe vorne bei PSG?
Ja, die Einsatzzeiten von Kolo Muani sind größer in der Nationalmannschaft als im Verein. Ganz einfach.
krass.
So dass er jetzt wurde ja Dembélé aus dem Kader gestrichen bei Arsenal am Dienstag. Nichtsdestotrotz blieb der Ex-Frankfurter auf der Bank. Also er hat keine Chance unter Luis Enrique. Und Luis Enrique spielt ohne richtige Neun, sondern falsche Neuner. Und mal Asensio, mal Kangin Lee. Aber ja, lang ist es her, als Ibrahimovic, Cavani da waren und richtig tolle Torjäger waren, sogar Mbappé, auch wenn er nicht so gerne die Mitte spielte. Aber ja, hast du Barcola normalerweise links, Dembélé rechts und in der Mitte dann wird immer wieder getauscht, aber Kolo Muani hat keine Chance. Gonçalo Ramos ist gerade verletzt. Sobald er wieder fit ist, womöglich im November, dann wird der Portugiese wohl normalerweise gesetzt sein.
Ah, okay. Und jetzt muss ich doch noch eine Frage stellen. Sorry, aber ich habe dieses Video von Luis Enrique gesehen, wo er irgendetwas über Dembélé gesagt hat. Ich habe es aber nicht verstanden und ich hatte keine Zeit zu googeln. Ich hatte keine Zeit, es mit zu übersetzen. Was ist da passiert?
Nach dem Spiel gegen Rennes am letzten Freitag war halt Dembélé genauso mannschaftsdienlich wie Serge Gnabry gestern, nämlich gar nicht.
Sag
Und
mal,
das
du
kann
hast ja heute
natürlich,
hier wirklich deine Shots mitgebracht, aber egal.
die bringe ich immer mit, sonst könnt ihr mich vergessen. Und Dembélé hat zum Beispiel rechts alles super gemacht, durch seine Schnelligkeit und die gegnerische Abwehr im Stich gelassen, sozusagen. Und dann seine Kollegen der Mitte nicht bedient hat, sondern alleine gemacht. Und man weiß ja, wie schwach er ist im Abschluss. Das war schon in Dortmund so, in Barcelona und jetzt noch mehr bei PSG. Also in diesem Bereich hat er sich keinen Zentimeter weiterentwickelt. Und das hat wirklich Luis Enrique entzürnt. Dann gab es ein Gespräch am Tag danach, am Samstag, nach der Videositzung. Und Dembélé hat die Kritik von Luis Enrique weder verstanden noch akzeptiert, sodass es zum Crash kam zwischen beiden. Und darauf folgend hat Luis Enrique Dembélé aus dem Kader gestrichen. Aber am Sonntagabend ist er an der Côte d'Azur in der Allianz Riviera von Nizza wieder im Kader und womöglich von Beginn an dabei.
Okay, Dankeschön. Jetzt habe ich das auch verstanden. Dann schauen wir mal auf den MVP in der Premier League. Da wurde ein Vier-Tore-Mann vorgeschlagen. Ist es, und das, ich vermute einfach mal so, wie ich dich kenne, Uli, ist nicht der einzige Grund, warum Cole Palmer jetzt hier genannt
ja, doch. Eigentlich ist er wahrscheinlich auch der
wird.
einzige Grund, warum Chelsea im Moment ganz, ganz okay unterwegs ist, wenn man es mal etwas überspitzt formulieren möchte. Ich glaube, das ist wirklich die Definition von Most Valuable Player. Es ist einfach so erstaunlich, wie wertvoll der Typ seit der Saison 23/24, seit seinem Wechsel vor jetzt etwas mehr als einem Jahr geworden ist. 43 Torbeteiligungen sind die meisten in der Premier League unter allen, und das sind ja ein paar, die extrem überperformen. Haaland, Watkins, you name it. Und jetzt 4 Tore innerhalb einer Hälfte zu machen, ist so noch nicht passiert. Und das ist das Erstaunliche an diesem Cole Palmer, der hat sowas. Ich liebe diese positiv arroganten Spieler, die ja in England vornehmlich produziert werden. Und jetzt gerade diese jüngere Generation, da passiert das des Öfteren. Man sagt ja immer über ihn, das ist dieser Spitzname, der auch irgendwie passt, Cold Palmer, weil es oft so wirkt, als würde einfach alles in Zeitlupe vor ihm ablaufen, bevor er dann aber völlig heiß läuft. Das ist nämlich das Erstaunliche, weil der manchmal so 20 Minuten im Spiel hat, wo du denkst, oh, jetzt ist nichts mehr zu tun, du kannst nichts mehr machen, egal was jetzt passiert, der nimmt jetzt den Ball und du weißt, was passiert, aber vergiss es, er wird es jetzt einfach machen. Und das ist wieder passiert jetzt am Wochenende gegen einen zugegebenermaßen, das war naiv gegen naiv, Brighton gegen Chelsea. Nur dass die einen das Naive etwas physischer gestaltet haben und dann Brighton einfach schön hops genommen haben mit einer Sache, die Fabian Hützel in den Griff zu bekommen hat. Aber ich glaube, Cole Palmer hat es wirklich verdient, dass man ihn da nennt. ist die Frage noch, was dann letztlich wirklich die allerbeste Position ist, wenngleich er von überall wahnsinnig gut ist. Ich glaube, jetzt spielt er im Moment etwas mehr im Zentrum, weil Noni Madueke auf der rechten Seite spielt und weil Maresca sowieso sowas wie seine Startformation findet, was, glaube ich, diesem FC Chelsea insbesondere super gut tut, dass alle jetzt mal wissen, das sind jetzt erstmal die 11 plus 4, 5 und der Rest soll halt irgendwie gucken, ob er noch einen Platz findet auf dem ganz ordentlichen Trainingsgelände. Aber wirklich, also ist nicht kein überraschender Pick, logischerweise, aber das muss so sein und es gibt auch gar keinen anderen.
Eine kurze Frage noch, also eigentlich eine große Frage, aber kommt denn dann jetzt Chelsea so langsam in die Spur oder ist Cole Palmer der Einäugige unter den Schlechtsehenden?
Nee. Also es ist schon so, dass Chelsea einen Stil spielt, der hat Probleme, der hat aber auch Vorteile. Sie sind wahrscheinlich im Moment, zumindest mal so quer überlegen, ja, mit Fulham eventuell, nee, aber sind das unterhaltsamste Team der Liga. Das liegt schon auch an Palmer, aber selbst auch in Spielen, in denen er jetzt nicht unbedingt so funktioniert hat wie gegen Bournemouth zum Beispiel, da gibt es dann andere. Nicholas Jackson ist super drauf. Er wird sowas wie die neue Chelsea Nummer 9. Madueke ist nicht mehr ganz so heiß, wie es mal zwischenzeitlich schon war, ist aber spielt gut. Enzo Fernandes spielt gerade gut. Caicedo, weil das System Marescas besser zu ihm passt, sieht sehr gut aus gerade. Kukurea spielt super, ist wahrscheinlich einer der Top 5 Linksverteidiger im Moment weltweit, was ja ein großes Problem war immer mit dem. Nee, also Chelsea sieht im Moment gut aus, wohlgemerkt sportlich gut aus. Das weiß auch Maresca, glaube ich. Das hat immer noch Potenzial, dass es ihm die Ohren fliegt. Aber im Moment, fair enough, das sieht soweit so gut aus.
Sehr gut. Dann haben wir doch auch noch Chelsea ein bisschen zumindest kurz abgefrühstückt und dann gehen wir in die Serie A zu Mario und da wollen wir über Como sprechen, Mario.
Ja, genau. Ich habe mir Patrick Cotrone rausgepickt, den Capitano und Stürmer des Aufsteigers, die jetzt 2 Siege in Folge feiern durften. Die ersten sozusagen seit Rückkehr oder so wie das Konstrukt Como jetzt daherkommt, vielleicht kann man sogar sagen, die ersten Vereinssiege überhaupt in der obersten Spielklasse Italiens. Einmal nach dem Rückstand noch in Bergamo gewonnen, muss er auch erstmal so machen. Und da fand ich schon ihn, auch wenn er da noch nicht getroffen hatte, bemerkenswert. Der bringt halt eine Menge Erfahrung mit, der hat ja auch bei Milan gelernt. Ist aber trotzdem auch erst immer noch 26, ja genau, obwohl er dann zwei paar Jährchen jetzt in der Serie B gespielt hat. Und jetzt am Wochenende mit einem Doppelpack dann zum 3-2 gegen Hellas. Und ja, ich habe den Namen auch gewählt, um einmal zu sagen, dass Marc-Oliver Kempf neben Alberto Moreno verteidigt und dann vorschiebt auf Sergi Roberto. Also der Kader ist wild und hätte Rafa Varane jetzt nicht seine Karriere aufgrund der Knieverletzung beendet, hätte man vielleicht die Kombination Marc-Oliver Kempf neben Rafa Varane in der Innenverteidigung gesehen. Das wäre schon
fantastisch.
Also Como ist bestimmt nicht die Cinderella-Story und da steckt eine Menge Geld dahinter. Und aber trotzdem finde ich, ist es sehr interessant, wie Cesc Fabregas da das alles irgendwie unter einen Hut bekommt und sich jetzt auch auf Dank solcher Spieler wie Patrick Cotrone, dass sie in der Serie A angekommen sind, weil die haben am Anfang direkt mal 0-3 auf den Deckel bekommen gegen Juve. Aber jetzt sind sie kommen langsam und Cotrone kann es auf jeden Fall noch.
Und kurz noch, weil du das angedeutet hast zu den Hintergründen von Como, die Brüder Michael Bambang Hartono und Robert Budi Hartono, die laut Forbes ein Privatvermögen von 45 Milliarden Dollar haben, ja, ich habe alles davon abgelesen, nichts davon wusste ich, die haben eben Como sich gekauft und stecken da jetzt richtig Geld rein und so konnte man sich wahrscheinlich unter anderem Yannick Engelhardt leisten fürs Mittelfeld von Fortuna Düsseldorf.
Absolut.
Es ist wirklich der most unlikely, beziehungsweise eigentlich sieht dieser Kader, wenn man sich das anguckt, von der Zusammenstellung der Spieler her, also Pepe Reina hinten drin zum Beispiel noch, dann eben Marc-Oliver Kempf, hast du ja schon angesprochen, Yannick Engelhardt und so weiter und so fort, sieht eigentlich so aus, wie wenn man ein Fußballmanager-Spiel spielt.
Man, ja, daran muss ich auch schon denken.
Sehr schön. Aber ist doch schön, dass da Patrick Cotrone, der ja auch der Kapitän ist, glaube ich, zumindest in manchen Spielen war es jetzt, wenn der da überzeugt, ist das ja gut. Und ich bin mir sicher, über Como werden wir noch stolpern in dieser Saison. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann Wollen wir noch in die La Liga gucken? Wen hast du uns mitgebracht, Nies?
Ich nenne mal einen Spieler, der im Sommer sowohl die Europameisterschaft als auch die Goldmedaille gewonnen hat. Also der so ein bisschen untergeht, wenn es darum geht, oh, Spaniens neue Talente mit Lamine Yamal. Da geht es um Alex Baena. Der ist mir als Madridista durch den Vorfall mit Fede Valverde jetzt vielleicht nicht ganz so sympathisch, aber er hat schon eine starke Rückrunde gespielt. Da war er also ja auch.
Was heißt Vorfall? Musst du kurz erklären.
Ah, okay. Ich dachte, ich glaube, das hat man auch als Thema. Da hatte Fede Valverde in der letzten Rückrunde um eine mögliche Fehlgeburt gefürchtet.
Ach Gott, das war das. Ja, ja, okay, jetzt habe ich es wieder.
Ja, okay. Das war egal.
Danke.
Aber er hat, Baena hat eine starke Rückrunde gespielt, war dann auch mit Villarreal in der Rückrundentabelle auf Platz 3 oder 4 und jetzt auch in dieser Saison sorgen sie bisher für Furore. Baena war letztes Jahr schon der beste Vorlagengeber in La Liga, ist jetzt auch schon mit 5 Assists top dabei, also nur Vinicius hat einen noch mehr, hat auch jetzt am Wochenende zuletzt zweimal getroffen, also Alex Baena ist da richtig stark drauf und ja, macht sogar ein bisschen, ich meine, Villarreal hat den Pichichi der Herzen von der letzten Saison verloren, Sörloth ist zu Atletico, aber irgendwie treffen sie weiter, auch dank einem Mayose Pérez und so weiter, aber Alex Baena ist da einfach mal auf jeden Fall zu nennen und zu würdigen, wie gesagt, allein weil er vielleicht schon, wenn es darum geht, spanische Talente, denen nicht gleich immer als erstes auffällt und bin ich gespannt, wann da irgendwie das erste Angebot aus England kommt, also hoffen wir nicht, dass hier die Chelsea-Offiziellen zuhören, aber ich glaube, Unai Emery hat ja schon mal mit ihm gearbeitet, war da schon mal dran, von dem her ist Alex Baena da ein spannender Name, den man einfach mal so als ganz guten MVP würdigen kann.
Da sind die armen Bayern-Fans, die diese Folge hören, sie haben es sich leist. Erst wurde die ganze Zeit auf Serge Gnabry eingedroschen und jetzt auch noch der Champions League-Gruppenspiel-Schreck genannt, nämlich Unai Emery. Letzte Gruppenphasen-Niederlage vor 7 Jahren für Bayern. Trainer des Gegners damals, Unai Emery. Aber gut, soll dem Besten passiert sein. Ich bin ja jetzt auch drüber hinweggegangen, dass Atletico und Real ja auch beide ihre Spiele verloren haben. Ich dachte eigentlich, dass Alexi das als Geschichte des Jahres mitbringt, den Sieg von Lille, aber offenbar.
Bleib bescheiden, wir haben noch mehr vor.
Wir haben noch mehr vor. Ja, unter anderem ja, dass wir über deinen Unsung Hero sprechen wollen. Wen hast du uns denn da mitgebracht, Alexi?
Und Stad Brest ist Tabellenzweiter. Aber nicht in der Liga, sondern in der Champions League.
Also in der Champions League, ja.
Hero, weiß ich gar nicht mehr. Da muss ich mich dran erinnern.
Wir wollen über Straßburg jetzt sprechen an der Stelle.
Ah, den Trainer von Straßburg, ja, war beim anderen. Genau, ein völlig unbekannter, Liam Rossignol, ein Engländer, der jetzt 2 Jahre bei Hull City gearbeitet hat. Und das Merkwürdige ist bei Straßburg, dass er die Mannschaft übernahm ein paar Tage vor dem Saisonauftakt, sodass er die Saisonvorbereitung gar nicht mitgemacht hat. Er kam von heute auf morgen, weil es mit Patrick Vieira nicht mehr geklappt hat. Patrick Vieira, ein Riesenspieler gewesen, aber kein guter Trainer. Und bei Liam Rossignol ist es wohl das Gegenteil. Er hatte eine bescheidene Karriere bei Brighton unter anderem. Und jetzt macht er sich als Trainer sehr, sehr gut. Ich sage das, weil Straßburg zwar nur auf Tabellenplatz 8 steht, aber nach 6 Spieltagen ist Straßburg die Mannschaft mit dem attraktivsten Fußball. Es geht wirklich heiß her und sie ist die jüngste Mannschaft mit Abstand der Liga 1. Es ist ein bisschen das Modell wie Red Bull Salzburg, nur Salzburg vor 5-6 Jahren, nicht das heutige Auslaufmodell. Aber bei Straßburg läuft es richtig gut. Auch dieses Zusammenspiel, Doppelpassspiel zwischen Straßburg und Chelsea. Man hat ja denselben Eigentümer und Chelsea schickt gerne Spieler rüber ins Elsass. Und es wurde sehr kritisch beäugt. Aber wie Straßburg gerade auftrumpft mit diesem Rossignol als Trainer, also es ist wirklich sehr begeisternd. Nur diese Mannschaft, wie gesagt, wie schon erwähnt, sehr jung, also muss noch reifen, vor allem im Defensivbereich bei Ballverlust. Aber Rossignol korrigiert mit dem Spiel, wenn es schief läuft, taktisch, personell, und es läuft und es ist auch erfolgreich, was er macht. Wie zum Beispiel in Lille, man lag 1-3 zurück und es stand am Ende 3-3. Oder auch zuletzt Olympique Marseille, die erste Niederlage zugefügt, 1-0 zu Hause. Und da herrscht eine gewisse leichte, aber interessante Euphorie im Elsass. Man weiß, dass Straßburg vielleicht einer der besten Fanszene hat in Frankreich. Und wäre nicht verwundert, wenn am Ende der Saison Straßburg sich für den Europapokal qualifiziert. Also nicht Champions League, aber Europa League oder Conference League ist auf jeden Fall drin.
Ich weiß jetzt nicht, Uli, wie du in der Championship drin warst, aber hast du das kommen sehen, dass Rossignol so...
Ja.
Ja?
Ja, war, glaube ich, nach den ersten zwei, drei Spielen schon klar. Der ist ja damals eingesprungen als, glaube ich, noch Spielertrainer seinerzeit schon. Und da war schon sehr, sehr schnell klar, der Typ hat's. Also es war in England schon einer, der ist ein bisschen kleiner. Das hat man in England nicht so gern bei Bosses. Das hat man immer gesagt, dass der eventuell nicht ganz so die Autorität sein könnte.
Wie von der Körpergröße her jetzt kleiner.
Ja,
Das ist das Thema.
Ja, es war ein großes Thema bei ihm immer.
Das Jan-Sommer-Thema quasi. Jetzt auch
genau,
bei Trainern.
Ja, genau, Jan Sommer.
Was genau. Ist los mit dem Sportler?
Das war immer ein großes Thema bei Rosinha, aber dass der Typ einfach ein unfassbares Fußballbrain hat, war sehr, 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 sehr schnell klar, dass der einer sein würde. Der war auch schon innerhalb des ersten halben Jahres mal bei irgendeinem Premier League-Team in der Theorie zumindest genannt worden. War glaube ich, sogar sowas wie Brighton, also irgendein sehr datenorientierter Ansatz. Aber das macht man ja in der Premier League nicht so gerne, jemanden aus der zweiten Liga zu holen. Das passiert ja so gut wie nie. Da ist ja fast gar keine Durchlässigkeit diesbezüglich. Und dann ist der Name wieder etwas verschwunden. Mich hat es dann ein wenig gewundert, als ich das gelesen hatte, dass der zu Straßburg geht. Aber so wie Alexi das jetzt erklärt hat mit dem Konstrukt dahinter, ist es dann wieder einigermaßen sinnvoll. Aber ist ein Trainer, den ich auf dem Schirm hatte, ja.
Ja, faszinierend. Okay, aber es baut uns gleich die Brücke zu deinem Unsung Hero, denn wir bleiben im Bereich der Trainer.
Ja, das ist wieder der Mogler, den ich ja einmal drin habe pro Ligatur. So kann ich dir schön voll im Unterjubeln. Nee, aber im Ernst, ist wirklich, glaube ich, auch wieder die Definition eines Unsung Heroes, Marco Silva, Trainer von Fulham, weil sie sehr gut gestartet sind mit einem Programm, zugegebenermaßen, das machbar ist für Fulham. So hätten sie es auch ungefähr machen müssen, um potenziell die Möglichkeit, sich zu erhalten, einstellig zu werden. Aber warum nenne ich Silva? Weil in dem Verein stimmt nicht immer alles. Also man ist nicht so ganz glücklich mit, wie die Fans behandelt werden. Es wird immer teurer. Man ist nicht so ganz glücklich mit teilweise späten Transferentscheidungen. Einerseits Abgänge von Top-Spielern. Diesmal ist João Palhinha zwar relativ früh gegangen, aber im Jahr davor spät. Dann der Director of Football kümmert sich ganz viel um Wrestling und nicht so viel um Fußball, wie er sollte und so weiter und so weiter. Und Marco Silva ist aber derjenige, der es immer wieder hinbringt, eine neue Mannschaft zu formen, hat ganz klammheimlich wahrscheinlich das physischste Team der Liga aufgebaut. Es ist erstaunlich, wie viel Athletik, wie viel Wucht, wie viel einfach grundsätzlich Präsenz, aber auch Schnelligkeit, Dynamik in dem Kader ist. Und ist jemand, den man, glaube ich, den verehren sie inzwischen im Craven Cottage, weil er eben ein Team geschaffen hat, das nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird, niemals. Im Gegenteil, vielleicht sogar, wenn sie Glück haben, irgendwann mal zu den, es sind ja eigentlich keine Big Six mehr, sind ja eher schon jetzt Top 8 oder so, wenn man Newcastle und Villa noch mit reinzählen will. Und ich glaube, Aston Villa muss man inzwischen da jetzt mit reinnehmen. Und vielleicht kann Fulham sogar zumindest einmal aufschließen dazu. Auch im Cup zuletzt einen ordentlichen Run gehabt, nah dran gewesen, mal im Halbfinale zumindest gestanden. Ein sehr sturer Typ. Wurde ja mal als Minio Mourinho gelabelt, hat mal einen Job in Portugal verloren, weil er sich geweigert hat, zum Bankett einen Anzug anzuziehen, sondern wollte im Trainingsanzug kommen und dann, also da wird irgendwas anderes gewesen sein, aber so ist die offizielle Verlautbarung gewesen, dass er sich nicht an den Conduct gehalten hat und tja, jetzt ist er beim vierten Premier League Club und bei dem scheint es jetzt wirklich hundertprozentig hinzuhauen.
Stark. Und ich sehe schon, die Unsung Hero Kategorie, die ist offenbar prädestiniert für Trainer, weil die nicht so oft besungen werden. Denn auch Mario hat uns einen Trainer mitgebracht. Wer ist es geworden?
Ja, genau. Ich habe gedacht, ich schließe mich da direkt an. Es ist Marco Baroni. Letzte Saison das fast Unmögliche möglich gemacht und Hellas in der Serie A gehalten und auch deswegen auf den Radar von größeren Clubs gekommen. Er hat bei Lazio übernommen und da war ich super skeptisch. Man muss sagen, bei Lazio ist ein Riesenumbruch. Sergej Milinkovic-Savic ist ja dem Ruf des Gelbes gefolgt in die Emirate. Ciro Immobile ist nach zu Beşiktaş gegangen. Und auch ein so Zocker wie Luis Alberto sind halt nicht mehr da, die immer super wichtig waren. Also alles neu. Und Marco Borroni hat jetzt 4 seiner ersten 7 Spiele gewonnen. Also auch einer in der Europa League war da mit dabei, ein ziemlich überzeugender. Und wie er das geschafft hat und wie er es dann geschafft hat, in dem Zuge auch noch so Spieler wie Guendouzi zum absoluten Leistungsträger zu etablieren, hat mich schon auf jeden Fall beeindruckt, weil der auch immer einer war, der auf dem schmalen Grat zwischen, ja, nicht mal ganz, also Genie würde ich es dann noch nicht in den Mund nehmen wollen, aber ja, auch einer, der schon zeigt, dass er Fußball spielen kann, aber auch immer wieder Spiele und Aussetzer hatte, wo ich mir gedacht habe, das reicht eigentlich nicht für, für weiter oben. Und jetzt ist der da im, hält er da im Mittelfeld das Ding beisammen. Ein Zaccagni hat die Kapitänsbinde übernommen, den man auch aus der italienischen Nationalmannschaft kennt. Also da ist nicht alles, alles nur irgendwie B-Ware, was rumläuft an Spielern, aber es ist trotzdem angesichts der, der Fluktuation auch auf vor allem wichtigen Positionen, was Mannschaftshierarchie angeht, bemerkenswert, wie Baroni so zumindest jetzt den Saisonstart für Lazio gestaltet hat. Das hätte ich ihnen auf jeden Fall nicht zugetraut, sondern ich glaube, ich habe sie bei uns in der Saisonvorschau sogar auf offenen, fast zweistelligen Tabellenrang getippt. Deswegen nutze ich die Kategorie auch hier sozusagen, um schon mal ein bisschen Abbitte zu leisten bei Lazio und Marco Baroni.
Das wird das neue Ding, der Ablasshandel des Rasenfunks. Hier könnt ihr euch freisprechen von euren rhetorischen Sünden der Vergangenheit. Da bin ich dann zuerst mein eigener Kunde, ehrlicherweise, muss man dazu sagen. Und wir bleiben bei den Trainern, denn auch du, Nils, möchtest uns über jemanden was erzählen, der es auch geschafft hat, mit seinem Team tatsächlich aktuell in den Top 6 zu stehen.
Genau, ich mache das Trainerquintett komplett und da geht es um den Trainer, der wird bei seinem neuen Verein bestimmt schon ein bisschen besungen, aber noch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Wenn man sich die La Liga-Tabelle anschaut, fällt als erstes bestimmt auch der Tabellensechste auf. Das ist der Real Club Deportivo Mallorca und dort ist Jakuba Arrasate. Der war die letzten 6 Jahre durchaus sehr erfolgreich bei Osasuna, hat da ganz gut mit dem Nachwuchs gearbeitet, kam ins Pokalfinale und so weiter, ist dann aber freiwillig gegangen, wollte nicht mehr verlängern, um sich jetzt einer gefühlt noch größeren Herausforderung Mallorca, wo du vielleicht auch ein bisschen überschaubares Spielmaterial hast, nicht ganz so viel Nachwuchs hast. Dem hat er sich angeschlossen, dem Club. Und ja, aktuell gab es, glaube ich, zuletzt 3 Siege in Folge. Haben auch zuvor schon gegen Real Madrid ein 1:1 zu Hause geholt, wie schon oft. Ein Kader, der gar nicht so stark verändert wurde. Also er hat jetzt keinen von Osasuna mitgenommen. Vom VfL Bochum kam natürlich Asano, aber auch der ist mehr so Ergänzungsspieler. Und ja, Mallorca hat an sich begrenzte, überschaubare spielerische Mittel, da ist auch natürlich viel defensive Disziplin, viele lange Bälle, Murici vorne ist ein absoluter Knipser und trotzdem holen sie irgendwie aus gefühlt wenig sehr viel raus, sind schwer zu bespielen, ne? Sehr diszipliniert, Dani Rodriguez spielt eine gute Saison natürlich und da führt Arrasate die Arbeit von seinem Vorgänger, Javi Aguirre, der hatte Mallorca jetzt auch ins Pokalfinale geführt, führt er ganz gut fort und ja, irgendwie sind sie da selbst in gewissen Statistiken auch so im Mittelfeld hinsichtlich Abschlüsse, sogar ein bisschen Ballbesitz, es ist jetzt nicht nur Mauern und eklig sein, aber das können sie schon auch und wie gesagt, durchaus effizient und holen da raus, was geht und deswegen ist Platz 6 aktuell gar nicht mal unverdient.
Durchaus effizient bei 8 geschossenen Toren und 6 kassierten Toren sind 14 Punkte. Da hat man die richtige Verteilung der Tore und Gegentore auf jeden Fall gewählt. Sehr schön, haben wir Mallorca auch mal wieder hier untergebracht in der Ligatur. Dann haben wir noch unsere Geschichte der Woche. Wir beginnen wieder in der Ligue 1. Alexi, was hast du uns mitgebracht?
Ja, der tiefe Abstieg oder Fall von Girondins Bordeaux, einer der traditionsreichsten Vereine Frankreichs in der Geschichte. Jetzt kriegt man in der 5. Liga, das ist vergleichbar wie mit Racing Club Straßburg vor knapp 10 Jahren. Nur Straßburg ist hier das Jahr aufgestiegen und steht jetzt solid in der 1. Liga. Ob es Girondins schafft, wage ich zu bezweifeln, weil da viel zu viel Unruhe herrscht. Und vor allem das größte Gift dieses Abstiegs heißt Gérard Lopez, ein luxemburgischer Unternehmer, der schon in OSC Lille vor 5-6 Jahren in die Ruine geführt hat. Und jetzt macht das Gleiche mit Girondins Bordeaux. Natürlich traurig, weil solche Namen brauchst du in der Ligue 1. Man war schon im Europapokalfinale früher, hat herausragende Spieler gehabt, wie Sarrazou, Dugarry, aber vor allem Zinedine Zidane. Und jetzt spielt man vor 200 Zuschauern im Durchschnitt. Man hat
Roy Carroll geholt von Amiens. Ist da weggebrochen oder wie? Können die nicht mehr in ihrem Stadion spielen dann? Oder 200 Zuschauer?
Die dürfen momentan nicht in ihrem Stadion spielen, weil die ein Verein, der in der fünften Liga spielt, darf nicht in seinem Stadion spielen in Frankreich. Und so spielen sie, es sind fast keine Tribüne da sogar. Und auch 200 natürlich auswärts, darunter 150 aus Bordeaux. Also wie gesagt, sehr, sehr traurig. Weiß nicht, wie es da weitergeht, aber die haben auch die Liga gestartet mit 2 Spieltagen später, sodass die ersten beiden Spiele auf dem grünen Teppich verloren haben und bisher noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto haben. Und so wird es auch schwer, sofort aufzusteigen am Ende der Saison. Auch wenn da sich ehemalige Spieler angemeldet haben und der Kader mehr als 30 Spieler momentan zusammenfasst.
Kannst du das nochmal kurz erklären? Warum dürfen Teams nicht in ihrem eigenen Stadion spielen in der fünften Liga?
Das ist, weil die Liga ist nicht mehr Profi. Also es ist ein Amateurstatus hast du. Und wenn es so ist, darfst du nicht in einer so modernen Arena spielen wie Bordeaux der Nord-Atlantik. Es ist halt eine komische Regel, aber das steht da in den Status des fantastischen Ligaverbandes.
Also, der französische Fußball, er schafft es immer wieder, mich aufs Neue zu faszinieren. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, also, aber das, also eigentlich müsste man dazu ein Tribünengespräch machen, zu diesem Downfall. Und eigentlich müsste man zu der Person Gerard Lopez ein Tribünengespräch machen. Das ist ja Wahnsinn, wie man als Totengräber gleich mehrere Vereine von einem zum nächsten ziehen kann. Und einfach nur, weil man viel Geld mitbringt, kommt aus dem Private Equity Bereich, werden da einem die Tore aufgemacht. Aber Wahnsinn, okay. Es
Traurig,
ist.
ne?
Es ist, ja, es ist wirklich heftig. Und ich meine, wenn wir dann noch TV-Vertrag, zweite Liga zum Beispiel noch mit angucken, da könnte man noch drüber sprechen, Montagsspiele und so weiter und so fort. Also die Ligue 1, beziehungsweise dieses Gesamtkonstrukt bewirbt sich schon sehr, sehr lange dafür, dass ich da irgendwann mal mit mehr Zeit drauf schaue. Aber schön, dass Bordeaux wenigstens hier noch kurz stattgefunden hat. Dieser Downfall ist wirklich schlimm. Ja. Jetzt weiß ich auch nicht, wie die Überleitung sein kann. Jetzt zur nächsten Geschichte in der Premier League. Vor allem, weil ich nicht weiß, welche Geschichte es ist.
Ich weiß es bis jetzt auch noch nicht ganz genau, welche ich nehme. Ich habe erst überlegt, soll ich irgendwie also es wird schon ein bisschen rauer zwischen Arsenal und City, aber es ist alles langweilig. Und es ist so viel Day-to-Day, dass ich mir gedacht habe, ich nehme mal was anderes, weil es mich total verwundert hat und weil ich es aber überragend finde. Ich mache mal einen kurzen Schlenker zum US-Präsidentschaftswahlkampf im November.
Klar.
Ja, logisch.
Fußball ist unpolitisch, Uli. Ich möchte es dir nur noch mal sagen.
Ja, genau. Ja. Also, das ist auch most random, einer der komischsten Crossover, die ich je gesehen habe. Und ich weiß auch gar nicht genau, wie sie da drauf gekommen sind. Und auf der anderen Seite ist es so genial. Es gibt ein TikTok-Video von Kamala Harris. Und es gab in der, ich weiß nicht, hast du es schon gesehen? Ich fand das überragend. Und es gibt einen Kommentar von Alan Shearer live für die BBC während des Elfmeterschießens Englands gegen die Schweiz bei der Europameisterschaft. Und da wird er nach Druck gefragt und sagt, der Druck, was für Druck? Druck ist was für Reifen. Und genau diese Phrase haben sie eingebaut, über ein paar Bilder gelegt von Trump und seinem designierten Vize. Und das ist einfach nur eine Geschichte, die bringt jetzt keinen weiter, aber ich finde das Weltklasse, weil ich das, also das ist so the most Alan Shearer Thing, der echt als Experte einfach, ehrlich, niemanden weiterbringt. Das war das Beste, was er je gesagt hat. Das fand ich auch wirklich irgendwie witzig, wie er es rübergebracht hat in seiner Art und Weise. Und dass das jetzt im US-Präsidentschaftswahlkampf landet, finde ich irgendwie stark.
Druck ist
Deswegen,
was für
weil ich sonst
Reifen,
nirgendwo
saugeil.
hin verwenden kann, dann.
Super.
Sehr, sehr gut. Ja, das ist ein bisschen, also, die hätte es nur toppen können, wenn sie da Olli Kahn drüber gelegt hätte. Der ja, vielleicht hat er auch mal was zu Druck gesagt, ich bin mir nicht so sicher. Müsste man
Nee,
nochmal
glaube ich nicht.
ins Archiv
Kann ich mir schwer
schreiben.
vorstellen.
Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir.
Ich, wo war ich unsicher?
Okay, sehr schön. Kamala Harris. Hätte ich nicht gedacht, dass wir die hier auch noch
Ich auch nicht. Ich auch
unterbringen.
nicht.
Mario, wen hast du dabei?
Ich habe im weitesten Sinne Claudio, genannt Boccia Galimberti, dabei. Und da tauchen wir sozusagen jetzt ab in einen Filmtipp. Wir hatten vorhin ja schon einmal die Ultras angesprochen. Es kommt jetzt dann demnächst am 10.10. ist Deutschland-Premiere in Frankfurt. Eine Dokumentation über einen in Italien sehr bekannten Atalanta-Ultra in die Kinos. Aguardia di una fede. Kann man übersetzen, so ein bisschen mit Wächter eines Glaubens. Eine sehr streitbare Person auf jeden Fall. Der hat auch nicht alles richtig gemacht in seinem Leben. aber auch sehr viel Gutes bewirkt. Ich glaube, wir können auch uns dann vielleicht zurückerinnern an die Covid-Zeit, irgendwie in Bergamo, die Ultras da eigentlich irgendwie so die Stadt am Leben gehalten haben und soweit es halt ging. Der hat viel gemacht, gegen den sind viele Prozesse geführt worden, auch in Italien. Inzwischen ist er ein Steuermann auf einem Fischerboot. Und der Film, ich habe Teile davon schon gesehen, noch nicht alles, deswegen ist es natürlich auch ein Filmtipp, den ich nicht komplett belegen kann, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall interessant, sich das anzugucken. Der kommt dann auch nach München sogar mal mit Produzent und Regisseur sind auch da. Und danach kommt er auch einfach so in die Kinos. Wahrscheinlich jetzt nicht immer in einem Cinemax, Matheser etc., aber man wird den bestimmt in Programmkinos finden. Und eine Sache in der Filmankündigung, die ich irgendwie ganz passend fand, also der Regisseur Zambelli beschreibt auch den Prozess, durch den der Fußball von einem Sport für alle zum globalen Geschäft wurde, bis die Tribünen durch die Covid-Pandemie schließlich leer blieben. Und alles halt aufgehängt an Claudio Boccia Galimberti aus Bergamo, der da lange Zeit der Anführer der Curva Nord war, bis er dann auch lange Jahre nicht im Stadion sein durfte und ins Exil gegangen ist. Ich glaube, alle, die sich ein bisschen für Fankultur und italienische Fankultur interessieren, ist das auf jeden Fall eine Pflichtveranstaltung.
Aber wirklich, wird unter anderem gezeigt in Frankfurt, in München, in Düsseldorf, in Gelsenkirchen, Leipzig, Hamburg, Magdeburg und Berlin. Ich werde einen Link in die Shownotes packen und wir gucken mal, ob wir vielleicht so ein Ligatour-Mitwirkenden treffen, da rund um die München-Termine hinbekommen. Da ist Männer-Länderspiel, kommen, da können wir drauf verzichten, auf die Premiere von Jannis Blaswig im Tor von Deutschland. Und den Dreierpack von Tim Kleindienst, den sehen wir ja dann in den Highlights. Was sehen wir, wenn wir nach La Liga noch ein letztes Mal blicken, Nils?
Es ist jetzt keine große witzige Geschichte. Es ist eher eine Sache, was beim FC Barcelona jetzt passiert ist, wo jemand aus dem Ruhestand geholt wurde. Das, was man sich bei Real Madrid vielleicht auch wünschen würde, so, hey Toni, hast du an den Wochenenden wirklich so viel zu tun? Magst du nicht nochmal die Schuhe schnüren? Nee, bei Barca, Ter Stegen habt ihr natürlich alle mitbekommen, Patellasehnenriss, quasi Saison aus und Iñaki Peña, Ersatztorwart, hat man nicht zugetraut, dass er jetzt über die Saison hinweg da die Nummer 1 ist. Deswegen hat man geschaut, so wen man holen kann. Es gibt ja dann die Regel, vertragslose oder freie Torhüter darf man dann noch verpflichten. Gab es ein paar Kandidaten, Loris Karius hat es nicht geschafft, aber es ist die Wahl gefallen, jetzt auch offiziell auf Wojciech Szczęsny. Der hatte ja, dessen Vertrag bei Juve war ausgelaufen und dann hatte er sich hier und da noch so ein bisschen fit gehalten und gehofft, vielleicht kriegt er noch was, aber eigentlich hatte er dann auch schon gesagt, dass er dann eigentlich schon wieder abgeschlossen hatte, dann sein Karriereende bekannt gegeben hat und ja, aber dann irgendwie kam die Verletzung, Lewandowski hat dann schnell das Handy gezückt und seinen Ex-Kollegen von der Nationalmannschaft angerufen und ja, jetzt ist er auf einmal da. Bin gespannt, wie fit er ist, weil er ist ja auch bekannt so ein bisschen als Lebemann, der auch gerne mal das Leben genießt, wie er da jetzt von der Fitness da ist, aber es gab natürlich Medizincheck und alles. Also Szczęsny ist zurück, das ist so die Geschichte, dass er da jetzt der Ter Stegen-Ersatz ist. Man weiß natürlich noch nicht, wie fit er ist. Und ich glaube, letztes Jahr bei Juve war er ja noch voll gesetzt, kam auf über 30 Spiele. Da kann vielleicht auch Mario noch was sagen, ob er da auf jeden Fall noch ein guter ist, wovon ich mal ausgehe. Er ist ja jetzt noch keine 40 oder so, 35, glaube ich, 34, ja.
Ja, also mich hat voll gefreut, dass ich das gelesen habe, weil ich finde, dass es eigentlich irgendwie ein, zwei Jahre zu früh war noch, dass er die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat. Aber bei Juve hat man sich halt entschlossen, irgendwie da den nächsten Schritt zu gehen und die Gregorio zu holen. Szczęsny, so habe ich das mitbekommen, glaube ich, eher so Saudi oder so League hätte er machen können, aber das wollte er halt auch nicht, auch wegen Familie und so. Das ist auch schon wieder was. Allein dafür, glaube ich, charakterlich ist er ein guter, der bei Barca ins Team kommt. Und der war schon viele Jahre, und da nehme ich mich selber auch nicht mit aus, so ein bisschen unterm Radar, bisschen underrated, aber was der für eine, Ent also man hat ihn vielleicht dann noch mit seinen Anfangszeiten auch mal bei Arsenal, da hat er schon immer Spiele drin gehabt, aber wie er sich dann weiterentwickelt hat, zu einer echt festen Torwartgröße, der hinten raus auch noch das Spiel mit dem Ball am Fuß gelernt hat. Also von daher, glaube ich, passt er dann auch als Ersatz für Ter Stegen ganz gut.
Und gleichzeitig haben wir so eben die Verletzung von Ter Stegen, die jetzt schon eine ganze Weile ja zurückliegt und die jeder mitbekommen hat. Aber finde ich schön, dass wir die auch noch erwähnt haben. Ich meine, das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Geschichte mit verschiedensten Dimensionen, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt dann eine so schwere Verletzung sein muss. Aber So ist es eben. Ihr vier, ich danke euch sehr herzlich. Es hat großen Spaß wieder gemacht, zu euren Ligen zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Ich mache das jetzt wieder kollektiv. Ziehen wir das nicht unnötig in die Länge. Danke, dass ihr die Zeit hattet für den Rasenfunk. Wie immer eine große Freude und ich freue mich, wenn wir dann alle zusammen ins Kino gehen. Das ist doch jetzt hiermit beschlossen, oder? Also danke euch.
Klassenfahrt, juhu.
Sehr gut.
Danke für die Einladung.
Ich danke euch für die wie immer sehr gute Vorbereitung und ich danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen, für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr diese Folge weiterempfehlt, bewertet, dem Rasenfunk gewogen bleibt und dass ihr den Rasenfunk ermöglicht. Denn ihr wisst ja, alles, was wir hier machen, ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wie funktioniert das, fragt ihr? Das funktioniert nur über euch und über Menschen wie Marie 65P, 93, Thomas MD, Yannick, Klaus-Dieter Pede Wollitz, nicht der echte vermutlich, und Taktikteufel. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen, denn da erfährt man, wie man uns unterstützen kann. Geht via PayPal, Kreditkarte, Banküberweisung. Kleine Beträge, große Beträge, alles ist willkommen und fließt eben in die Gäste, ins Programm. Der Rasenfunk wird sich weiterentwickeln, dank euch. Herzlichen Dank dafür, rasenfunk.de/supportersclub. Bleibt gesund, bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.